Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe. Die Winterpause ist zu Ende. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Podcast-Reihe des Deutschen Journalistenverbands Landesverband NRW. Ab sofort gibt's den Lokalfunk-Podcast jeden zweiten Dienstag im Monat mit Infothemen und zusätzliche Ausgaben nach den Tarifverhandlungsrunden oder wenn sonst etwas Besonderes ansteht. Heute hole ich eine Folge nach, die ich schon im November angekündigt hatte. Damals hatte ich mich mit Eckart Löser unterhalten, dem Vorsitzenden der Veranstaltergemeinschaft von Radio Essen, über die Aufgaben einer VG. In einem zweiten Teil sollte es um die größeren Zusammenhänge, um Politik und die Herausforderungen für den Lokalfunk aus Sicht der Veranstaltergemeinschaften gehen. Dann kamen aber andere termingebundene Themen dazwischen. Jetzt also der zweite Teil dieses Interviews mit Eckart Löser und zunächst ging es um die drängendsten Probleme im Lokalfunksystem.
Die drängendsten Probleme, das sind aber auch keine neuen Probleme, sind tatsächlich die Auseinandersetzungen darum, dass angeblich sehr viele Veranstaltergemeinschaften oder Lokalradios Defizite produzieren und die Betriebsgesellschaften Druck machen, die Etats zu verringern und Radio NRW Druck macht, auch auf Anweisung der Gesellschafter, möglichst viele Gewinnspiele zu machen, mit denen man viel Geld verdienen kann, die aber sehr das Programm belasten. Diese Auseinandersetzung und eine ganze Reihe anderer, das sind schon die Dinge, die uns zu schaffen machen.
Jetzt ist es ja so, Radio Essen hat eine Betriebsgesellschaft, gehört zur Westfunk. Es gibt ja 10 Sender, wo sozusagen die Funke-Gruppe Haupteigentümer ist. Sie als Veranstaltergemeinschaft machen das ehrenamtlich. Der Geschäftsführer Ihrer Betriebsgesellschaft, Axel Schindler, der ist auch der Geschäftsführer von den 9 anderen Betriebsgesellschaften. Das heißt, der hat den großen Überblick und da kommen Sie doch eigentlich als so Ehrenamtler gar nicht gegen an, oder?
Es ist nicht leicht, weil wir sind ja auf Geld angewiesen und wir kriegen es ja nicht geschenkt. Das heißt, wir müssen uns sehr stark immer bemühen und auseinandersetzen mit der Betriebsgesellschaft, um an Geld zu kommen. Wobei nicht der Eindruck entstehen soll, als sei die Betriebsgesellschaft, die Westfunk oder gar die Funke, unser Arbeitgeber. Wir sind ein selbstständiges Unternehmen. Und so wie es im Gesetz steht, bedienen wir uns einer Betriebsgesellschaft. Das ist eine Servicegesellschaft. Und wenn es darauf ankäme, und das haben wir auch im Vertrag festgelegt, könnten wir, wenn die Leistungen der Betriebsgesellschaft oder ihre Subunternehmer, dazu zählt dann auch die Funke oder MPG als Produktionsgesellschaft, wenn deren Leistung so schlecht ist, dass wir damit nicht einverstanden sind, dann können wir auch das kündigen. Und dann müssen sie entweder selber oder mit einem anderen Partner diese Dienstleistung erbringen.
Aber das ist doch relativ schwierig. Es gibt ja einen anderen Sender, der war mit seiner Betriebsgesellschaft nicht so ganz zufrieden, aber die sind jetzt immer noch bei denen.
Umgekehrt, die Betriebsgesellschaft war mit den Sendern nicht zufrieden, wenn wir denselben meinen. Das gibt's ja öfter. Das ist ein besonders skurriles Beispiel. Die Betriebsgesellschaften klagen in vielen Fällen darüber, dass sie also immer weniger Einnahmen erzielen, wobei man auch mal fragen muss, was in den seltensten Fällen passiert. Wie gut ist denn eigentlich der Verkauf? Also gerade hier bei dem Westfunk, da sind ja im Grunde genommen die Verkäufer, die früher alle für den einzelnen Sender zuständig waren, sind nicht mal mehr bei der Westfunk, sondern die werden von der Funke beschäftigt. Und wie gut da der Verkauf von Radiowerbung ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber das Beispiel, das Sie gerade nannten, da war das so, dass die Betriebsgesellschaft sagte, ihr schreibt so viel rote Zahlen, ihr könnt nicht überleben. Wir sind nicht mehr bereit, für euch die Betriebsgesellschaft zu machen. Ihr seid jetzt unter Druck und ihr müsst euch zusammenlegen mit einem anderen Verbreitungsgebiet. Also 2:1, was natürlich so einfach nicht ist und auch die Zustimmung der Landesanstalt für Medien braucht. Die legen ja die Verbreitungsgebiete fest. Ja, und da gelang es der Veranstaltergemeinschaft aber einen namhaften Interessenten, der als Betriebsgesellschaft in erfolgreichen anderen Sendern bereits schon seit langem agiert, dazu zu bewegen, zu sagen, jawohl, wir würden gerne für euch die Betriebsgesellschaft übernehmen. Und was passiert dann? Dann sagt die Funke, nee, doch nicht, dann machen wir weiter mit euch. Also da frage ich mich, wenn die darüber klagen, dass sie da nur rote Zahlen im Ergebnis haben und immer reinbuttern müssen, warum sie das dann weitermachen? Sie hätten doch eigentlich fröhlich sagen können, okay, diesen Kostenträger sind wir los. Also stimmt doch da was nicht mit dem, was die da immer nach außen verbreiten.
Ich glaube, das ist ja auch so ein grundsätzliches Problem. Die Betriebsgesellschaften nehmen ja die Werbeeinnahmen ein und irgendwann mal haben die dann ausgerechnet, was der Sender für einen Gewinn gemacht hat. Aber was jetzt die Kosten für die Servicegesellschaft sind und sowas alles, das sehen Sie doch auch als Veranstaltergemeinschaft gar nicht, oder?
Ja, das ist ja gerade das Problem. Deswegen bezweifle ich auch, dass diese Jammerei der Betriebsgesellschaften in jedem Falle stimmen. Das ist ein Modell, das wir haben, das wie kaum ein anderes es gestattet, Gewinne zu verstecken. Weil wenn ich unsere Betriebsgesellschaft sehe, die haben weder einen Beschäftigten, noch haben die einen bezahlten Geschäftsführer. Die arbeiten da alle bei der Westfunk. Und mit der Westfunk haben wir gar keinen Vertrag. Die ist eigentlich eine Servicegesellschaft, unsere Betriebsgesellschaft. So, und da sind schon die Austauschverhältnisse, die wir nicht so richtig erkennen können. Und die eigentlichen Dienstleistungen, die wir brauchen, Personalverwaltung, alle möglichen Zulieferungen, Werbung und dergleichen, die machen andere im Auftrage unserer Betriebsgesellschaft. Und wie da der Leistungsaustausch ist, ob die Preise, die ihnen in Rechnung gestellt werden, ob die stimmen, ob die marktgerecht sind, das können wir alles nicht kontrollieren. Das heißt, es ist eigentlich ein leichtes, die einzelne Betriebsgesellschaft so zu stellen, dass sie letztendlich rote Zahlen produziert, ohne dass das sein muss. Und deswegen, ich darf das einfach mal erwähnen, bin ich auch strikt dagegen, dass auch die Gewerkschaften sich bereit finden, in Sendern, die angeblich, denen es so schlecht geht, eventuelle Öffnungen in die Tarifverträge zuzulassen. Das wird ja diskutiert, nicht wahr? Dass Sender, die also angeblich rote Zahlen schreiben, dass dort eine Öffnung der Tarifverträge erfolgt, beispielsweise, dass die Jahresleistung gestrichen wird oder kein Urlaubsgeld mehr gezahlt werden soll. Da darf man sich nur dann drauf einlassen, wenn man wirklich genauestens geprüft hat, ob diese roten Zahlen auch stimmen oder nicht. Und darauf kann ich nur sagen, dürfen sich die Gewerkschaften sonst nicht einlassen.
Also ich bin ja selber in der Tarifkommission für den DJV NRW gewesen, das letzte Mal, als das auch Thema war. Und das haben wir ja auch abgewendet. Das war tatsächlich eine der Forderungen.
Ich weiß das. Ich war auch nicht ganz unbeteiligt an der Diskussion, obwohl das eigentlich nicht meine Aufgabe ist. Aber das steckt einem natürlich in den Knochen, dass man als Gewerkschafter solche Übel auch verhindern will. Also ich selber würde es ja nicht können, aber sollte das wirklich bei uns mal anstehen, dass Forderungen auftreten, wir produzieren rote Zahlen, was ja alles früher auch mal gewesen ist, und wir fordern deswegen weniger Personal, geringeren Etat und dergleichen, dann würde ich zumindest verlangen, dass die gesamte Geschäftsverhältnisse, die da im Vorfeld laufen, dass die von einem Sachverständigen, den wir beauftragen, untersucht werden. Wenn sich dann herausstellt, dass da tatsächlich Geld reingebuttert wird, dann würden wir uns so einer Forderung natürlich stellen müssen. Ich kann Ihnen aber nur sagen, und das habe ich auch meinen Kollegen in anderen Veranstaltergemeinschaften auf Konferenzen gesagt, wenn ihr in der Jahressitzung, in der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft seid, und dazu gehören sie ja, da kommen sie ja dazu, dann schaut euch doch bitte mal die Unterlagen an und guckt auch mal da rein, was für eine Rendite da erzielt wird. Ich kann nur immer sagen, bei jeder Gesellschafterversammlung biete ich an, gerne Anteile zu übernehmen bei der Rendite, die damit erzielen.
Das ist ja auch so ein bisschen tatsächlich schon Konfliktpotenzial. Ich sage jetzt mal, Sie müssen mit der Betriebsgesellschaft auskommen. Sie sind ja auch beide bei den Tarifverhandlungen dabei, der VLR, also der Verband Lokaler Rundfunk NRW. Die Veranstaltergemeinschaften sitzen bei den Tarifverhandlungen und die Betriebsgesellschaften, die ja gar nicht die Arbeitgeber sind, aber das Geld geben, ist ja schon ein merkwürdiges Konstrukt.
Da haben Sie allerdings recht. Hat mir auch schon oft im Magen gelegen. Aber nur muss ich eingestehen, es ist von allen wahrscheinlich die einzig gangbare Lösung. Natürlich, der Witz an der Sache ist, die Beschäftigten der Betriebsgesellschaften sind von unserem Tarif gar nicht berührt. Das heißt, die Betriebsgesellschaften sind sogar immer dominierend in der Vergangenheit bei den Tarifverhandlungen gewesen. Ich weiß das ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, obwohl sie gar nicht die Arbeitgeber sind und ihre Beschäftigten diesem Tarifvertrag gar nicht unterliegen. Und der VLR ist eigentlich der Beauftragte der Arbeitgeber. Wir sind ja Arbeitgeber in diesem Verhältnis. Und der VLR müsste eigentlich Tarifpartei sein. Und dann muss man natürlich sagen, es wäre dieses eigenartige Ergebnis, dass ein Tarifpartner als Arbeitgebervertreter über Tarife verhandelt, die er überhaupt nicht zu bezahlen hat. Da muss ich ehrlich sagen, selbst als Gewerkschafter, das wäre eine völlig, also eine untragbare Verschiebung. Die Betriebsgesellschaften würden uns jeden Tarifvertrag um die Ohren hauen und versuchen, den über die Etats wieder auszugleichen, wenn sie glauben, dass sie damit zu sehr in die Bedrängnis geraten sind. Deswegen hat es diese Tarifgemeinschaft gegeben, die ist eingerichtet worden, dass man gesagt hat, gut, wir nehmen die Betriebsgesellschaften mit in diese Tarifverhandlungskommissionen, weil sie im Wesentlichen die Hauptbetroffenen sind, wenn die Tariferhöhungen beschlossen werden. Das ist schon so in Ordnung. Was ich nur eben oft vermisse, ist, dass auf unserer Seite der Veranstaltergemeinschaften und VLR etwas mehr Selbstvertrauen dabei ist und ein bisschen kämpferischer in diese Verhandlungen gegangen wird. Wobei man natürlich auch eingestehen muss, der Organisationsgrad der Beschäftigten in den Lokalradios, der ist so minimal, dass man also mit Streik nicht zu drohen braucht. Das macht keinem Angst.
Wir hatten zumindest das letzte Mal ein paar Warnstreiks. Und wenn ihr hört, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wenn ihr mehr Geld haben wollt, geht in die Gewerkschaften. So, das war jetzt mein DJV-Anteil. Darf ich? Ich bin befangen. Ich bin befangen, ich darf das sagen. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Problem mit allein schon mit den Haushaltsetats. Wäre es da vielleicht nicht einfacher, wenn die Gesetzgebung mal das Gesetz so ändern würde, dass die Veranstaltergemeinschaften auch mehr Einblicke in die wirtschaftliche Seite bekommen würde?
Das können wir eigentlich. Wir haben das Recht, teilweise das schon durch Interpretation des Gesetzes, aber teilweise auch durch unseren Vertrag, der sich sicher von den meisten anderen Verträgen unterscheidet, haben wir das Recht, in alle Verträge, die im Rahmen unseres Senders abgeschlossen werden, Einsicht zu nehmen. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, das habe ich noch nie so extensiv gefordert, weil ich bin da auch überfordert. Und solange wir letztendlich mit der Betriebsgesellschaft zu einem Ergebnis kommen, mit dem wir leben können, und wir haben eigentlich in der Regel immer einen höheren Etat als im Vorjahr erstritten, sehe ich da auch keine Notwendigkeit. Aber sollte mal so eine dramatische Situation eintreten, dass man eventuell von uns verlangt, jetzt Personal zu entlassen oder die Etats zu verringern, dann würde ich tatsächlich davon auch Gebrauch machen. Dann möchte ich wirklich alle Verträge einsehen und die würde ich natürlich zusammen mit Fachleuten bewerten, die die Betriebsgesellschaft mit anderen Unternehmen hat im Bereich der Funke und anderen, die letztendlich in den Etat der Betriebsgesellschaft sich auswirken. Die Betriebsgesellschaft, das ist ja das Skurrile, haben einen deutlich höheren Etat als die Veranstaltergemeinschaft. Wir sind der produzierende Betrieb, wir haben bei uns 10 Redakteure und so viele andere Freie noch und produzieren naturgemäß Kosten. Aber der Gesamtetat der Betriebsgesellschaft ist deutlich höher und soweit ich weiß, ist das bei allen Radios so. Da fragt man sich natürlich, wie sowas zustande kommt.
Das ist wohl wahr. Das werden wir nie lösen, glaube ich, diese Frage. Ein anderes Problem, was wir ja auch in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen haben, ist ja so die veränderte Medienlandschaft, Streamingdienste, DAB+, das ja irgendwann mal auch in NRW kommen wird, die zweite UKW-Welle, die da demnächst irgendwann mal ausgeschrieben wird. Es hat ja für DAB Plus eine Abfrage gegeben, Bedarfsabfrage der Landesanstalt für Medien, welcher von den Lokalfunksendern da mitmachen wollte. Da hat Radio Essen sich nicht gemeldet, aber die Westfunk. Geben Sie da denn nicht tatsächlich auch so ein bisschen Macht, sage ich mal, aus der Hand, wenn die Westfunk tatsächlich eine Lizenz bekommt für DAB Plus, aber die Veranstaltergemeinschaften nicht mehr?
Wissen Sie, das ist ein schwieriges Kapitel. Zunächst einmal sind durch eine Untersuchung, die die LFM in Auftrag gegeben hat, ist festgestellt worden, dass zwar die UKW-Nutzung in den nächsten 10 Jahren schon deutlich abnimmt und Streamingdienste, Podcasts und andere deutlich zunehmen. Da liegt unsere Zukunft und dass DAB Plus maximal im äußersten Fall 20% erreichen kann. Da muss man sich ja schon fragen, ob es sich überhaupt lohnt, da so viel zu investieren. Dass man da nicht vielleicht einen toten Gaul reitet. Ich weiß, es wird zwar vieles gemacht, wenn man heute ein Autoradio kauft, ist dann automatisch DAB Plus dabei. Und das wurde dann sogar in der Anhörung dieser Expertise betont, wie viele diese Radios bereits verkauft worden sind. Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn ich ein Autoradio kaufe und da ist DAB Plus bei, heißt das auch noch lange nicht, dass ich DAB Plus auch nutze. Das sind dann auch so Fragen, die auftauchen, ob so eine Untersuchung auch noch sachlich richtig ist. Und trotzdem sind die zu dem Ergebnis gekommen, maximal 20%. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben übrigens uns schon gemeldet. Interesse haben wir angemeldet, nur keinen Bedarf. Und Bedarf können wir nicht anmelden, wenn wir niemanden haben, der letztendlich im Bedarfsfalle dann auch das bezahlt. Wir haben ja kein Geld. Die Veranstaltergemeinschaften sind ja vermögenslose Vereine. Und allenfalls in Abstimmung mit der Betriebsgesellschaft könnten wir sagen, jawohl, wir melden Bedarf an. Das haben einige gemacht, wie das dann letztendlich sich auswirkt. Das weiß ich nicht, denn ohne dass die Betriebsgesellschaft mitmacht, könnte eine Veranstaltergemeinschaft ja sowas gar nicht machen. Und ob das letztendlich der richtige Weg ist, wir wissen ja gar nicht, wie diese einzelnen Komplexe, die da angeboten werden, wie weit man die überhaupt runterbrechen kann auf das einzelne Verbreitungsgebiet. Das ist ja auch etwas schwierig, anders als im UKW. Es ist auch ein undurchsichtiges Spiel, was da gemacht wird. Radio NRW hat sich natürlich auch angemeldet, nicht wahr? Was machen die? Das sind unsere Dienstleister, die machen unser Rahmenprogramm. Was wollen die denn? Zusätzlich noch ein anderes Programm in Konkurrenz zu den Lokalradios machen? Und die Westfunk, was wollen die denn machen? Die wollen da möglicherweise ein zweites Programm machen, und das haben sie auch im Auge, parallel zum Lokalfunk, in Konkurrenz zum Lokalfunk. Darauf bin ich mal gespannt, wie das läuft. Es gibt ja auch das Beispiel, dass die Betriebsgesellschaften mit ihrem Kumpel Radio NRW, sage ich jetzt mal, ohne Kenntnis der Veranstaltergemeinschaften ein Jugendradio machen wollten, landesweit. Und da haben wir natürlich Kenntnis von erhalten, haben dann auch sehr stark interveniert, weil das ist ein Unding. Die wollten tatsächlich und haben auch die Frequenz beantragt. Das ist zwar noch nicht gelungen, aber es ist nicht vom Tisch. Ein eigenes Jugendradio produzieren. Uns haben sie uns dann bei den Auseinandersetzungen gesagt, ja, das, was da an zusätzlichen Gewinnen kommt, das fließt doch in die Taschen der Betriebsgesellschaften, das nützt euch doch auch. Ja, also die Märchenstunde ist schon lange vorbei. Ne? Wenn das wirklich geklappt hätte, gerade mit unserer Hauptzielgruppe, die wir haben, hätten sie möglicherweise viel Geld verdient, aber dann, indem sie uns da kannibalisiert hätten. Und ich stelle auch fest, wenn ich das zusätzlich noch anfügen darf, dass im Bereich der Betriebsgesellschaften auch immer wieder mal die Vorstellung formuliert wird, dass man sich vielleicht vom Zwei-Säulen-Modell auch langsam entfernen soll.
Da würde ich gleich auch nochmal gerne drauf zurückkommen, aber nochmal, um auf dein FM zurückzukommen, also der geplante Jugendsender. Das ist ja tatsächlich die offizielle Verlautbarung auch bei den ganzen Anhörungen gewesen, auch bei den Gesetzesänderungen, dass es heißt, ja, das Geld, das wir dann einnehmen, das kommt auch den Lokalfunksendern zugute. Das wird so nicht passieren, meinen Sie?
Natürlich nicht. Also ich habe ja interveniert damals und dann bin ich auch vom Vorstand des VLR mit einbezogen worden in die Beratung beziehungsweise in die Auseinandersetzung mit dem, was die Betriebsgesellschaften und Radio NRW da vorhatten. Also wir haben natürlich, als wir davon Kenntnis hatten, auch verlangt, dass sie da mal die Verträge vorlegen, die Konzepte, was damit war. A war überhaupt kein Chefredakteur vorgesehen, auch gar keine Redaktion eigentlich. Da hätte man alles nur so Content dazu eingekauft oder produzieren lassen von den eigenen Gesellschaften. Der Lokalfunk ist nicht vorgekommen. Also das waren wirklich Verträge, die sich total gegen das Zwei-Säulen-Modell gerichtet hätten. Wir haben dann natürlich einige andere Forderungen eingebracht, die teilweise auch übernommen wurden. Ich glaube auch, dass der VLR der Verlockung vielleicht erlegen war, dass die Betriebsgesellschaften und Radio NRW gesagt haben, ja, ein bestimmter Post von 50.000 Euro kommt regelmäßig dem VLR zugute. Hört sich ja gut an, aber was hat jetzt eine einzelne VG davon? Teilen Sie das mal unter 46 Lokalradios auf, das ist lächerlich. Ne? Das ganze Konstrukt bis heute, so wie es da steht, dient nicht dazu, den Lokalfunk zu stützen, sondern allenfalls zusätzlich zum Lokalfunk oder in Konkurrenz zum Lokalfunk Geld zu verdienen. Jetzt sagen Sie mir doch mal, wenn noch nicht mal klar ist, wer denn überhaupt welches Geld dabei bekommt, wie das dann in die Kassen der Veranstaltergemeinschaft zunächst mal Betriebsgesellschaften fließen soll. Und die Betriebsgesellschaften sagen dann den Veranstaltergemeinschaften bei den Etatverhandlungen, so, über dein FM haben wir jetzt wieder 50.000 Euro eingenommen. Das dürfen wir jetzt bei euch in den Etat mit einbeziehen. Ja, diese Geschichte, die möchte ich mal erleben.
Wäre ja schön, ne?
Aber da muss man schon sehr naiv sein, um das zu glauben.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, man hört ja auch immer mal wieder, habe ich auch schon gehört, dass das Zwei-Säulen-Modell an sich in Frage gestellt wird. Höre auch so, ja, wenn tatsächlich der Lokalfunk in NRW heute gegründet würde, würde niemand dieses Konstrukt wählen, weil das ist zu träge, zu schwerfällig, nicht mehr zeitgemäß. Eigentlich Veranstaltergemeinschaften überflüssig. Sehen Sie das auch so?
Ob Veranstaltergemeinschaften überflüssig sind, das hängt wohl davon ab, wie weit sie ihre Aufgabe ernst nehmen. Es gab vor vielen Jahren in der Anfangszeit mal diese regelmäßigen Medienforum in Köln. Da bin ich auch mal als Referent da gewesen. Da habe ich auch die provozierende Forderung gestellt, die Veranstaltergemeinschaften sollte man auflösen. Weil nach meiner Überzeugung sie eigentlich nicht ernsthaft ihre eigentliche Rolle so richtig verfolgten. Und inzwischen ist es auch wirklich so, die Themen, die wir auf Konferenzen und auch auf Mitgliederversammlungen haben, die drehen sich weniger um das, was eigentlich unsere Kernaufgabe ist, sondern mehr um Geld, um Einnahmen, um Verluste und so weiter und Programmteile, die möglicherweise Geld einspielen, wie diese Gewinnspiele. Das sind unsere Hauptthemen, die machen wir schon sehr zu schaffen. Und wenn die Veranstaltergemeinschaften ihre Aufgabe ernst nehmen, die sie haben, dafür zu sorgen, dass gute Redaktionen da sind, dass gute Arbeit geleistet wird, die Programme in Ordnung sind, die Aufgaben, die uns das Landesmediengesetz auferlegt, die sich gar nicht so sehr von denen des WDR unterscheiden, ernst genommen werden. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass die LFM ihre Aufgabe der Aufsicht hier auch nicht so ernst nimmt. Da wird so manches im Programm untergebracht, was eigentlich da nicht hingehört. Das sind die Schwerpunkte für eine Veranstaltergemeinschaft. Und die anderen Aufgaben, die man auch jetzt natürlich lösen muss, aber die haben für mich nicht so eine Bedeutung.
Es gibt doch seit einiger Zeit tatsächlich auch Schulungen für Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft. Nützen die was, Ihrer Meinung nach?
Schulungen im eigentlichen Sinne. Es gibt Informationen für neu gewählte Mitglieder. Schulungen, ja, wobei ich sagen muss, wie will man Mitglieder, die schon länger drin sind, noch schulen? Also, und wer schult die, ist mir auch eine Frage, nicht wahr? Ich möchte mir dann schon ganz gerne die Tagesordnung mal so ansehen und die Referenten. Mich hat auch keiner gefragt, ob ich als Referent bei so einer Schulung mal dabei wäre. Da würde ich vielleicht sogar ja sagen.
Ich sag mal, die große Frage ist ja auch immer, die Betriebsgesellschaften machen das hauptberuflich, die machen Zahlen ohne Ende, die Veranstaltergemeinschaften machen das alle ehrenamtlich, kommen aus völlig anderen Bereichen. Um tatsächlich so, ich sag mal, Gegenpol zu sein, wäre vielleicht eine Professionalisierung nötig der VG?
Ja, da weiß ich aber nicht, wie das gehen soll. Ne? Professionalisierung würde ja heißen, wir müssten alle, was weiß ich, Finanzfachleute werden, wenn es um die Etats geht. Wir müssten Redakteure werden, wenn es um die Programmfragen geht. Also ich sage, ich mache das so, wenn wir ein neues Mitglied haben, dann biete ich diesem Mitglied an, ein Treffen, wo ich in mehreren Stunden in aller Regel mich mit dem da unterhalte und ihm sage, welche Position wir zum Lokalfunk haben. Ich erkläre das Zwei-Säulen-Modell, ich erkläre die Rolle unserer Veranstaltergemeinschaft, auch unsere Haltung und diese Probleme, die wir haben. Und das hat sich bewährt. Also ich muss sagen, ich habe zu allen Mitgliedern auch ein persönlich sehr gutes Verhältnis. Sie fühlen sich aufgenommen und sie sind vom ersten Tage an sehr gut informiert. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und dann informiere ich sie lieber selber, als dass ich das von anderen machen lasse, bei denen ich nicht genau weiß, was denen da erzählt wird.
Okay, ist auch eine Haltung. Wenn man jetzt aber sich tatsächlich dieses Konstrukt nochmal anguckt, Zwei-Säulen-Modell, und halt auch so Forderungen, eine Veranstaltergemeinschaft vielleicht abzuschaffen in dem System, wäre es Ihrer Meinung nach vielleicht dann nicht doch eher nötig, die Kompetenzen einer Veranstaltergemeinschaft auszuweiten?
Also sie hat eigentlich viele Kompetenzen, wenn sie sie nur wahrnimmt. Ne? Und allerdings müssen wir sagen, wir haben ja, glaube ich, schon 13 Novellen des Landesmediengesetzes gehabt und da war selten was Verbessertes bei. Also wir wurden eigentlich fast immer in unseren Möglichkeiten beschnitten. Weil natürlich ständig auch von bestimmter Seite Druck ausgeübt wird auf den Gesetzgeber. Der Witz an der Sache war, je nachdem, wer gerade in der Opposition ist, der war immer voll auf unserer Seite. Und sobald dann die Regierungsbeteiligung wechselte, da änderte sich das. Also wenn ich an bestimmte Themen denke, die wir in der Vergangenheit hatten, als die SPD die Landesregierung führte, Sie glauben gar nicht, was Sie für Zuspruch mit unseren Forderungen bei der FDP, bei der CDU und bei Grünen sowieso auch hatten, die alle auf unserer Seite waren, nicht wahr? Der Lokalfunk muss gestärkt werden. Was da läuft, zum Beispiel um die Werbung, dass der WDR weniger Werbung macht und der Lokalfunk die Möglichkeit hat, seine Werbung auszuweiten und damit die Einnahmesituation zu verbessern, waren alle voll auf unserer Seite. Und was machen sie, als sie dran sind? Die bereits beschlossene gesetzliche Regelung, dass der WDR seine Werbung verkürzt, wurde erstmal ausgesetzt, allerdings in kleiner Form durchgesetzt, aber im Wesentlichen erstmal ausgesetzt, weil man angeblich Erfahrung sammeln will. Also das zeigt also, die Politik ist immer auf der Seite, die gerade die Regierung nicht hat, die also Opposition ist, wenn es um uns geht. Deswegen Kompetenzen ausweiten, die ursprünglichen Kompetenzen wiederherstellen, wäre schon nicht schlecht. Aber natürlich, es gibt zum Beispiel eine gesetzliche Regelung, die auch erst in den letzten Jahren eingeführt worden ist, in der eigentlich klar gesagt worden ist, dass im Bereich der elektronischen Medien die Zuständigkeit vergleichbar ist wie bei UKW. Das ist reingesetzt worden, sonst gäbe es ja keinen Grund dafür, weil man sagen wollte, die Zuständigkeit liegt bei der Veranstaltergemeinschaft, wenn es um Internet geht und solche Fragen und andere Arten der Verbreitung des Programms. Da wird dann einfach was anderes hineininterpretiert. Das sei gar nicht so gemeint gewesen. Und jetzt ging es darum, das wirklich durchzusetzen. Dass wir sagen, bitteschön, hier steht es im Gesetz. Da müsste man es mal drauf ankommen lassen. Die Gestaltung der Internetseite, der Internetauftritt, was da reinkommt, was nicht reinkommt, Inhalte, dazu ist in erster Linie die Veranstaltergemeinschaft aufgerufen. So, deswegen sage ich, wenn wir das erstmal nutzen würden, was wir könnten, da hätten wir schon viel gewonnen. Und dann hätte ich schon noch ein paar Ideen, was man vielleicht auch noch machen könnte, um die Position der Veranstaltergemeinschaften zu stärken. Zum Beispiel das Privileg der Verleger mal in Frage zu stellen. Es ist ja wirklich so, dass das ist eigentlich nur entstanden vom damaligen Geschäftsführer Schumann der Watz-Gruppe. Der hatte diese Idee wohl geboren mit der Begründung, ja, wenn jetzt die Lokalradios alle Werbung machen, geht uns ja Werbung eine Menge verloren. Also müssen wir wirtschaftlicher damit beteiligt sein. Und das hat dann dazu der Gründung dieser Betriebsgesellschaften geführt und zu diesem Privileg, dass jeder Zeitungsverleger vor Ort das Recht hat, 75% Anteile in der Betriebsgesellschaft zu übernehmen.
Was ich auch besonders spannend finde, ist, dass tatsächlich in den Veranstaltergemeinschaften zum Teil die Verleger auch noch sitzen als Vertreter der Arbeitgeber, des Arbeitgeberverbandes oder so. Das finde ich ja schon extrem merkwürdig.
Ja, nur ist ja zugestandenermaßen der Arbeitgeberverband und die Arbeitgeber sind ja schon relevante gesellschaftliche Gruppen. Ich nehme auch an, man hätte sie gar nicht weglassen können. Das hätte möglicherweise tatsächlich dazu geführt, dass das Verfassungsgericht dieses Modell gecancelt hätte.
Naja gut, aber muss denn der Mensch, der schon die Betriebsgesellschaft kontrolliert, muss der auch noch in der Veranstaltergemeinschaft sitzen, ist da meine Frage.
Das wollte ich ja gerade sagen. Sie hatten ja zunächst mal den Arbeitgeberverband angesprochen. Der sitzt ja nicht in der Betriebsgesellschaft, sondern die Verleger sitzen in der Betriebsgesellschaft und die senden auch ein Mitglied in die Veranstaltergemeinschaft. Wenn Sie das meinten, da bin ich völlig auf Ihrer Seite. Es gibt ja sogar Veranstaltergemeinschaften, die ist der Vertreter des Verlegers im Vorstand. Ich weiß gar nicht, wie ein Veranstaltergemeinschaft solche Entscheidungen treffen kann. Die wählen ja ihren Vorstand. Ne? Alleine die Tatsache, dass der schon da drin ist, das halte ich schon für mehr als fraglich, weil der soll ja gerade ferngehalten werden. Mit diesem Zwei-Säulen-Modell sollte ja tatsächlich mal eine strikte Trennung zwischen dem journalistischen Teil und zwischen dem wirtschaftlichen Teil erfolgen. Deswegen ist das ja auch so angelegt als Zwei-Säulen-Modell. Es wird allerdings schon dadurch aufgeweicht, dass der Verleger ein Mitglied in die Veranstaltergemeinschaft entsenden kann und darüber hinaus auch noch zusätzlich an allen Sitzungen der Organe der Veranstaltergemeinschaft teilnehmen darf. Also, das wird sich gar nicht praktizieren lassen. Wir machen das immer so, dass wenn wir eine Vorstandssitzung haben, in der letzten Stunde laden wir dazu die Betriebsgesellschaft ein als Vertreter der Verleger. Und wir müssen natürlich auch Möglichkeit haben, alleine Dinge zu diskutieren und zu planen, bei denen die nicht dabei sind. Vor allen Dingen, wenn wir Strategien entwickeln, wie wir möglicherweise einen hohen Etat erwirtschaften. Also diese Konstruktion hat schon ihre Schwächen. Da gibt es nichts und damit müssen wir uns rumschlagen.
Was würden Sie denn sonst noch in der Gesetzgebung ändern? Weil Sie gerade gesagt haben, da gibt es so ein paar Punkte, die Sie ändern könnten, würden, wenn Sie könnten.
Naja gut, das war schon mal ein wichtiger Punkt, dass man sich von diesem Verlegerprivileg befreien kann. Ich kann Ihnen sagen, in der Gründungsphase hatte ich jeden Tag hätte ich einen neuen finden können, der sofort bei Radio Essen die Betriebsgesellschaft gespielt hätte. Und auch die vorgegebenen Anteile von 75%, die im Grunde genommen den Verlegern auch völlig freie Hand geben. Ich weiß, da lässt sich ja kaum mal was von Seiten der anderen verändern, die sich auch mit dem Thema eigentlich gar nicht so sehr befassen. Ne? Das wäre schon mal was sehr Wichtiges. Ja, und so ein paar komische Vorstellungen wie die Wechsel im Geschlecht, der da im Gesetz geregelt ist. Natürlich kann ich das verstehen. Solche Institute wie so eine Veranstaltergemeinschaft ist leicht mal männerdominiert. Das hat ein Problem. Man kann ja auch keinen daran hindern, einen Mann zu benennen. Das ist aber jetzt gesetzlich so vorgeschrieben. Also da ist dann einer 6 Jahre drin und hat wirklich richtig Erfahrung gesammelt, arbeitet wunderbar mit und kann nicht weitermachen, weil ein Wechsel immer auch gleichzeitig mit dem Wechsel des Geschlechts verbunden ist. Sowas ist doch irgendwo Quatsch. Zumal man das auch umgehen kann. Ich will jetzt auf die Einzelheiten, wie das funktioniert, nicht eingehen. Da waren wir uns auch mit der LFM eigentlich. Und wir haben immer einen Weg gefunden, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die so ein bisschen an dieser gesetzlichen Vorschrift vorbeigekommen sind.
Gut, also man kann am Gesetz ein bisschen vorbeitricksen, habe ich jetzt gelernt. Was wünschen Sie sich, dass tatsächlich der Lokalfunk überlebt, dass man in 30 Jahren noch Lokalfunk hört in NRW?
Ich höre den dann nicht mehr, aber weiß ich eigentlich nicht. Die Idee ist nach wie vor gut. Es gibt auch keinen, ja doch, in letzter Zeit gibt es Stimmen, die sagen, der Lokalfunk ist nicht mehr überlebensfähig. Wir müssen uns vom Zwei-Säulen-Modell trennen. Das habe ich auch schon erwähnt. Aber eigentlich ist diese Idee gut, weil es wird ja allenthalben die Forderung gestellt, dass man den Journalismus von den Fesseln des Kommerzes befreien muss. Das heißt, eine klare Trennung zwischen Redaktion und Kommerz. Das ist mit diesem Zwei-Säulen-Modell ja versucht worden. Und es klappt ja auch einigermaßen, nicht wahr? Obwohl ich sagen muss, es steht im Gesetz, dass die Betriebsgesellschaften keinen Einfluss aufs Programm ausüben dürfen. Das ist aber tägliches Brot, dass man sich gegen diesen Einfluss wehren muss. Nicht zuletzt die Gewinnspiele sind ein gutes Beispiel. Eigentlich sind die ganzen Diskussionen und der Druck, der wegen dieser Gewinnspiele auf uns ausgeübt wird, illegal. Denn das Gesetz verbietet eigentlich jede Einflussnahme der Betriebsgesellschaft aufs Programm.
Also, ich höre schon, jeder Sender oder jede Veranstaltergemeinschaft sollte so einen engagierten Vorsitzenden haben wie Sie, dann wäre vielleicht alles anders.
Naja, träumen tun wir zu einer anderen Zeit.
Alles klar, schönen Dank. Wir haben jetzt tatsächlich ganz lange gesprochen über die Herausforderungen im Lokalradio für die Zukunft, über die Tarifverhandlungen.
Das war's dann für diese Folge im Lokalfunk-Podcast des DJV NRW. Gesprochen habe ich mit Eckhard Löser, dem Vorsitzenden der Veranstaltergemeinschaft von Radio Essen. Dankeschön, Herr Löser, auch für Ihre offenen Worte.
Danke auch, Frau Vogel.
Der nächste Podcast behandelt dann das Ergebnis der zweiten Tarifverhandlungsrunde. Die ist am Donnerstag, dem 23. Januar. Der Podcast dazu steht dann am Dienstag drauf, also dem 28. Januar online. Schriftliche Infos findet ihr schon ab Freitag, dem 24. Januar im Netz unter djv-nrw.de/lokalfunk und in der Facebook-Gruppe Lokalfunk NRW. Wer da noch Mitglied werden will, einfach bei mir melden. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.